Alpenrauschen, der Podcast von Zipro Österreich. Für ein nachhaltiges Leben in den Alpen. Schneebedeckte Berggipfel, ein schier unendlicher Blick in die Ferne und die Ruhe der Natur. Das sind die Bilder, die gerne von den Alpen vermittelt werden. Aus damals armen, unberührten und einsamen Alpenregionen wurden aber Hochburgen des Wintertourismus, brachte aber auch Wohlstand in die Alpen. Das hat seinen Preis, den viele bereit sind zu zahlen, aber über den nicht gerne geredet wird. Welche Auswirkungen der Massentourismus auf den Alpenraum hat, was es mit ursprünglich bescheidenen Bergdörfern macht und wie die idyllische Berglandschaft zum Industriegebiet wird, dokumentiert der Fotograf Lois Hechenbleichner seit gut 30 Jahren. Er nutzt seine Fotografie als Instrument, um Kritik am Massentourismus in den Alpen zu üben und hält mit seinen ungeschönten Fotografien den Profiteuren den Spiegel vor. Hallo Lois.
Hallo.
Vielen Dank, dass du meiner Einladung nachgekommen bist. Wir starten direkt mit der ersten Frage. Steht im Alpentourismus das Naturerlebnis noch im Vordergrund oder ist der Alpentourismus zur Unterhaltungsindustrie verkommen?
Ja, ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Man kann das nicht mit einer Frage beantworten, weil es eine unglaubliche Vielschichtigkeit gibt. Und das Bedürfnis, die Alpen zu erleben, zu konsumieren, und Anführungszeichen, ist natürlich sehr stark von persönlichen Empfinden, von persönlichen Wünschen und Erwartungshaltungen in diesem Kulturraum abhängig. Dass natürlich heute moderne massensuggestive Kommunikationsmittel wie jetzt die modernen Medien wie Instagram und so weiter hier natürlich völlig neue Bedürfnisse eingeleitet haben und dass das Smartphone als visuelles Lockmittel eine völlig neue Position eingenommen hat. Ja, das erleben wir gerade von Orten wie Hallstatt, Altausseer Land, wo dann gruppendynamische Prozesse passieren, wo dann Dinge passieren, was eben Venedig schon seit vielen Jahren erlebt. Und das sind Dinge, denen wir uns stellen müssen und die uns vor neue Schwierigkeiten bringen und natürlich auch vor neue Phänomene, wo man sagt, oder man merkt einfach, wie die Ballungszentren eigentlich in Wahrheit eine lebensfeindliche Ausdrucksform haben und wie groß der Heißhunger des Städters ist, dem zu entflüchten und dann eben in einer konsumistischen Art und Weise, in einer akkumulierten konsumistischen Form eben den Alpenraum für wenige Stunden dann eben zu inhalieren und zu konsumieren.
Du hast es damit eigentlich schon angesprochen, der Tourismus kann viele Gesichter haben insgesamt. Was ist aus deiner Sicht so der negativste Aspekt, den der Tourismus im Alpenraum hat?
Ja, in meiner Wahrnehmung innerhalb, ich bin jetzt 65 Jahre alt, in der Wahrnehmungswelt meines Horizontes, wo ich mich begonnen habe, dafür zu interessieren. Man muss natürlich auch wissen, dass ich selber im Tourismus sozialisiert worden bin. Von daher mein ganzes Leben mit Tourismus zu tun hatte. Und das war aber auch ganz normaler. Das war eine einfache Frühstückspension, die meine Eltern hatten. Und ich hatte den klassischen Frühstücksgast erlebt, wo Deutschland im Aufbruch war. Das war ein Land in der Nähe von Deutschland, die gleiche Sprache, große Sicherheit. Und der Deutsche hat für die deutsche Mark sehr viel bekommen. Das heißt, das war eine Aufbruchstimmung. Es war die Möglichkeit für einen kleinen Mann in relativ geografischer Nähe eine Andersartigkeit des Lebens zu erleben. Die Alpen sind nun mal ein Gegenentwurf zum Flachland. Und von daher ist es einfach eine tolle, fantastische Ablenkung gewesen. Und vor allem, wenn der Gast dann für sein Geld mehr bekommt, das er zu Hause bekommt, dann ist es natürlich ein doppeltes Erlebnis, weil er viel leichter das Geld ausgibt. Und inzwischen hat sich das Blatt maßgeblich geändert. Ich habe gerade heute gelesen, dass im Winter im Zillertal die Tageskarten 72 Euro kosten sollen. Also das ist ja völliger Wahnsinn. Ich bewundere jeden, der bereit ist, dieses Geld auszugeben für einen Tag. Also was für eine Familie allein einen Tag kostet. Das ist ja, wenn man das einem Menschen einer älteren Generation erzählt, der greift sich fünfmal auf den Kopf rauf. Ja. Also das ist eine Spirale, die da entstanden ist, wo ich sage, Homo consumis, was ist in deiner Oberstube passiert, dass du dir das gefallen lässt, dass man dich dermaßen bewirtschaftet und dass du so viel Zeit aufwendest, um diese konsumistische Zeit wieder zu verbrauchen. Da ist etwas passiert, wo ich sage, ist die Wahrnehmungswelt des Menschen gestört. Was eben mich so wahnsinnig verstört hat, Zuerst hat man ja praktisch nur Betten verkauft, also Übernachtung, Essen, Trinken, Konsumistisches. Aber was dann so unheimlich perfide dazugekommen ist, das ist dann die doppelte Bewirtschaftung des Gastes, wie dann die ganze bromelisierte Industrie dazugekommen ist. Die Berauschungsindustrie, wie ich sie bezeichne. Und dahinter steckt natürlich ein unglaubliches Kalkül, eine zynische Berechnung, weil man natürlich den Gast auch schamlos nicht nur benutzt, sondern auch ausnutzt. Auf der anderen Seite kann man sagen, dass alles rund um Alkohol sich bei erwachsenen Menschen abspielt. Man könnte sagen, Erwachsene sind mündig, aber nichtsdestotrotz gilt für mich die Erstverantwortung immer von demjenigen aus, der das Geschäftsfeld kreiert. Ja, und in dem Fall sind das eben hier speziell jetzt in meinem Heimatland Tirol, ich bin ja auch in Salzburg unterwegs, Vorarlberg, aber Tirol ist einfach eine Sonderstellung, eine tragische Vorreiterstellung. Ich bin ja auch sehr oft in der Schweiz tätig, im Engadin, und diese pervertierte Form des Tourismus in dieser Ausdrucksform findet dort nicht statt. Und ich meine jetzt ganz explizit eben diese alpintouristische Berauschungsindustrie, dass sich bei uns so herausgearbeitet hat. Und ich sage immer, man kann natürlich auch fragen, was ist im Leben des Konsumenten passiert, dass er sich das gefallen lässt. Ja? Mhm. Er hat immer noch die Kraft des Nein-Sagens und er muss ja nicht mitmachen. Ne? Das heißt, deswegen ist das Ganze auch unter soziologischen Gesichtspunkten höchst interessant zu beobachten. Aber ich sage immer wieder, der Alpenraum ist etwas geworden wie ein Überdruckventil für die Leistungsgesellschaft. Mhm. Wir haben ein Produkt entwickelt, das heißt Druck ablassen gegen Bezahlung. Und wenn ich dann sehe, und es kommen ja heuer noch zwei Bücher raus, das Fotobuch nüchtern betrachtet, das ist sowas wie ein Folgebuch von Ischgl, wo ich dann aber nicht nur in Ischgl fotografiert habe, sondern in Obertauern, Saalbach-Hinterglemm, Kitzbühel, Zillertal, Ötztal, Pitztal, nochmal Ischgl und dann ganz konzentriert in St. Anton. Ja, hier sieht man dann eben, wie man das herausgearbeitet hat und auch welcher Dualismus in diesen Orten entstanden ist. Das finde ich einfach so verrückt. Es gibt so etwas wie ein Abkommen zwischen der Landespolitik auch und der Polizei auch zum Beispiel. Es gibt so etwas wie eine unausgesprochene Weisung seitens der Politik. Das heißt auf gut Tirolerisch, seid nicht so grob, der Tourismus ist wichtig für dieses Land. Ich war ja heuer zweimal in Ischgl drinnen, einmal im Januar mit einem Redakteur der Neuen Zürcher Zeitung, wo wir 4 Tage gemeinsam unterwegs waren. Eine sehr ausführliche Geschichte haben wir da gemacht und jetzt dann auch noch zum Saisonschluss in Ischgl. Und ich habe geglaubt, dass Corona so etwas ausgelöst hat wie ein Läuterungsprozess, Einsicht. Und es ist ja auch ganz viel beschrieben worden, dass sie das ändern wollen. Sie haben auch diesen Slogan, relax if you can, ... geändert, ja, was ja auch ein sehr diabolischer Slogan ist, ja. So quasi, wir schauen, dass du ja nie zur Ruhe kommst, ja. Wir werden dich zweckrational bewirtschaften und du bist abgelenkt, ja. Ich hätte nicht geglaubt, dass sie so nie was gewesen wären. Ja, als ob es Corona nie gegeben hätte, die Maschine ist Vollgas weitergelaufen und da sieht man auch, es gibt ja 2 Tätergruppen. Der Konsument, der das annimmt und der andere, der eben diesen Nährboden produziert. Ja, das kann man nie von einem Täter alleine sprechen. Ja, keine Macher ohne Mitmacher heißt es ja auch so schön. Das macht ja was mit den Orten, das macht was mit den Menschen und diese einseitige Bereicherung hat eben einen Preis, dass eben auch so etwas passiert. Ich habe das zu den Ischgern schon vor Jahren gesagt. Ein wesentlicher Teil eures Gewinns ist Schmerzensgeld. Ihr versetzt den Gast in einen Ausnahmezustand, danach habt ihr ein Monster. Und das Schlimmste, was einem Tourismus passieren kann, für denjenigen, der im Tourismus arbeitet, dass man jenen zu hassen beginnt, von dem man lebt.
Das heißt, dass auch in den touristischen Orten durchaus eine Parallelwelt entstanden ist. Ich denke mir immer, vor allem im Vergleich zum Wintertourismus und zur Sommersaison, die ja im Alpenraum jetzt noch nicht so stark ist, wie im direkten Vergleich zur Wintersaison. Es gibt einfach diese Saison, die überrannt wird von den Massen quasi im Winter mit der Bespaßungsindustrie, sagen wir mal so. Und dann hat man den Sommer, wo man eigentlich mit einer riesigen Infrastruktur und mit einem eigentlich fast leeren Ort zum tun hat. Das zwar wahrscheinlich die Ruhe, die oft vermittelt wird, die man ja in den Alpen hat und der Weitblick und alles, ist ein recht starkes Kontrastprogramm, oder?
Generell sage ich, selbst in der Hauptsaison kann der Gast, sofern er das will, jeden Tag die absolute Stille und Ruhe in den Alpen finden. Ja. Das hat ja vielfach mit dem menschlichen Verhalten zu tun, dass er einfach ein Herdentier ist, der Mensch entstammt der Masse und er flüchtet wieder in die Masse. Hat ja auch Enzensberger schon gesagt. Ne? Von daher soll sich der Gast in erster Linie, also der Mensch, der Konsument, bei sich selbst beschweren. Warum verhält er sich denn so? Weil er hatte hätte die Wahlmöglichkeit, ja. Mhm. Selbst zur vollsten Hauptsaison finde ich irgendwo in der Ruhe sicher nur ein Zimmer, wo anders auch was frei ist. Das heißt, seine Lebensgewohnheit ist ja auch schon wieder so schicksalshaft an die Masse gebunden, dass er diese klebrige Masse wieder für seine Existenz braucht. Das heißt, ja. Deswegen muss man in erster Linie bei sich selbst anfangen und mal fragen, warum verhalte ich mich überhaupt so und warum flüchte ich mich wieder in die Masse und reg mich dann über die Masse auf. Also das ist ja ein Dualismus, der da ist. Und deswegen sage ich, man kann auch nicht von den überrannten Alpen alleine sprechen, weil es stehen so viele Berge alleine in der Landschaft, die so einsam jeden Tag alleine da sind. Mhm. Und das heißt, man kann Tourismus auch als ganz großes Nomadentum bezeichnen, ne? Weil der ganze Klimawandel wird zu einer gewaltigen Verschiebung wieder führen, sondern die Menschen dahin führen, wo vom Meer weg wahrscheinlich auch wieder mehr in die Alpen. Ne? Das heißt, wir werden da immer einen Wandel erleben, weil eben nichts statisch ist. Ne? Und ich sage, der Wandel ist der fixe Bestandteil auch unseres Lebens.
Und davon sprechen ja auch tatsächlich schon einige Tourismuswissenschaftler, die meinen, dass aufgrund des Klimawandels, der erhöhten Temperaturen, vor allem im Süden Europas, der Alpenraum natürlich jetzt auch für den Sommer nochmals attraktiver wird, wegen den gemäßigteren Temperaturen insgesamt. Wir haben schon ein sehr breites Feld eigentlich abgedeckt und gezeigt insgesamt. Du hast quasi Tourismus als Wirtschaftsfaktor angesprochen und dass es ja auch damit mehr oder weniger der Aufbau des Wohlstands quasi möglich. Und du bist ja selbst aus dem Alpbachtal dort geboren und ich glaube, du lebst auch noch dort. Das heißt, dein Bezug und deine Verbindung zu den Alpen ist eng und offensichtlich. Aber generell, wie hat quasi das Leben im Alpenraum dich als Person geprägt?
Ich glaube, das ist jeder Mensch, der in den Kulturkreis, wo er hineingeboren ist, dass das eine intensivste Erfahrung ist, ja. Und dadurch, ich mit Tourismus aufgewachsen bin, mit so vielen Touristen, habe ich das immer auf der einen Seite sehr spannend gesehen, vor allem auch weil meine Eltern eine Chance hatten, sozusagen aus dem Dreck herauszukommen. Das heißt, Tourismus hat eine gewaltige Chance für viele Menschen geboten, sich etwas aufzubauen. Ja, zweifelsfrei. Und ich habe auch sehr viele gute Erinnerungen mit vielen, aus vielen Gästen sind Freunde geworden, hat auch viele engstirnige Hirne aufgeweicht, ja, dass man jetzt etwas offener geworden ist, multikultureller. Das sehe ich auch eine gute Möglichkeit im Tourismus, die uns als Menschen weitergebracht hat. Generell mag ich Tourismus, weil es eine Begegnungskultur ist und ich bin kein Menschenfeind und ich bin auch kein xenophober Typ, was ja ganz wichtig ist, weil ich es einfach spannend finde, Menschen zu treffen und zu begegnen. Was ich halt jetzt natürlich ganz problematisch sehe, ich bin ja sehr viel in Kitzbühel und Kitzbühel ist ja nur 50 Kilometer von mir entfernt. Was dort stattfindet, ist natürlich ein touristischer Kolonialismus. Ja, dieser ganze Chaletbahn hat zu einer Preisspirale geführt, die sowas von tragisch ist, dass ich heute ein Einheimischer dort unten wirklich kein Grundstück mehr kaufen kann. Es ist vorbei. Ja, aber man kann auch sagen, es ist auch bei mir im Alpbachtal vorbei. Weil wenn jemand nicht Grundstück geerbt bekommt, ja, er kann es nicht mehr arbeiten. Also ein Arbeiter, der es auch selbst in der Maurer war, kann sich das nicht mehr aufbauen. Aber so Orte wie Kitzbühel, die haben dermaßen eine große Dichte an Zweitwohnsitzen. Das ist ein intensivst kolonialisierter Ort, der einen völligen Entfremdungsprozess erlebt hat. Und wenn ich mir heute anschaue, was da unten abgeht, das ist wirklich schon, hat sehr viel mit Sizilien und Palermo zu tun. Fühlt sich gleich an, das gleiche kriminelle Aroma, der gleiche Dualismus. Und wenn man anschaut, was am Bastion oben passiert, wo diese thailändische, österreichische Gruppe Six Sense ist, das ist das große Resort baut, wo ich schon seit 3 Jahren aktiv bin, und welche Schnitzer, dass die gebaut haben da oben. Es ist für mich unfassbar, dass Banken für sowas Geld hergeben, was die für einen Produktschwindel in Summe betrieben haben, dass man dass die Bundesforst, die bereit sind, solche Grundstücke nur herzugeben, dass man bereit ist, dass auch die Landesregierung, es ist die Dummheit und Dummheit der Politik, der Lokalpolitik, ist fassungslos, ja. Dass man ein Ressort genehmigt, wo zuerst ein Lärmschutztunnel gebaut werden muss, ja, um dann Idylle zu bauen. Also wie das zusammengeht, das soll mir einer zeigen. Wir sehen halt einfach, dass das Großkapital hier ja, kolonialistische Führung übernommen hat, in tragischer Form. Aber man kann nur weiterkämpfen und sozusagen denen die Maske vom Gesicht reißen, indem man davon ausgehen kann, dass sie weiter stolpern, weil sie in ihrem Muster hängen bleiben. Ne? Und das Ganze, ich bin ja immer wieder rum beim Fotografieren, weil ich das Ganze eben als Zeichen lese und die sind ja auf der einen Seite tragisch dankbare Zulieferer von Motiven, weil sie einfach aus ihrer Welt nicht aussteigen können und in dem verhaftet bleiben.
Du hast eigentlich schon einige Aspekte jetzt auch aufgegriffen, die Bestandteil meiner nächsten Fragen gewesen wären, und zwar nämlich auch, welche Intention steckt hinter deinen Bildern? Und du hast recht ungeschönte Bilder, ohne gestalterisch dann quasi in einer Nachbearbeitung oder so einzugreifen. Das heißt, du zeigst eigentlich die nackte Realität. Gleichzeitig hört man aus deinen Worten heraus, dass du ein Interesse daran hast, aufzuklären, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was der Tourismus quasi mit dem Alpenraum auch macht und wie generell dort mit Investitionen umgegangen wird. Es geht um große Bauprojekte, der Verkauf der Alpen quasi und der Landschaft ist ein Begriff, der nicht mehr selten verwendet wird insgesamt. Was war so der ursprüngliche Grund und Aspekt, warum du begonnen hast, das Ganze zu dokumentieren?
Ich glaube, dass ich einfach eine unheimliche Dichte, also in meiner Wahrnehmung, an visuellen Verletzungen erlebt habe. Ja, wo ich gesagt habe, der Alpenraum ist ja sowas auch wie die ganze Schöpfung, die ganze Erdball ist ein Geschenk der Natur, das ist ja nicht menschgemacht gewesen. Ne? Und dann ist immer die Frage, wie gehe ich damit um? In erster Linie haben ja die Bauern maßgeblich das Land kultiviert. Und wenn ich mir jetzt als reiner Mensch des Bildverständnisses anschaue, wenn heute zum Beispiel der Bauernhof in der Landschaft steht, so war das niemals eine Beleidigung der Landschaft, sondern eine Symbiose, eine Integration, die einfach aus einem Bauverständnis als Synergie gebildet hat. Das war eine zutiefst menschliche, kulturelle Verbindung. Ja. Und je mehr das gebaut worden ist in touristische Zweckbauten, hat man gesehen, dass das Bild nicht mehr stimmt, dass da was sich verschoben hat. Und ich habe mich dann immer mehr auch in die Bildtheorie hineingearbeitet und irgendwann, weil ich so viel erlebt habe mit Touristikern, dieses Unverständnis, die haben mich jetzt dem gemacht, maßgeblich, dass ich heute mache. Ne? Das heißt, ich bin ja nichts anderes, als wir, ja, das Ergebnis von Ignoranz. Und das halt dann später präzise aufzubearbeiten und auch mit Kulturwissenschaftlern, Kunsttheoretikern auch in die Kunst hinüberzuführen, das ist eigentlich für mich dann ganz wichtig gewesen, eine ernstzunehmende Arbeit daraus zu machen, die Bestand hat, die einfach etwas erzählen wird für weitere Generationen über das Tun unserer Zeit. Ich habe vor ungefähr 18 Jahren bei einem Tourismus-Symposium in Brixen in Südtirol teilgenommen, das ist um Architektur und Tourismus gegangen. Und da habe ich einen Hotelier kennengelernt aus Lechervalberg, Gerold Schneider. Das war der erste Hotelier, der erste Touristiker, der es geschafft hat, mich fotografisch zu entwaffnen. Sprich, ich hätte bei ihm kein Bild mehr machen können, so wie er arbeitet. Aber das ist eine Bildungsfrage auch. Er hat ja auch Architektur studiert und teilweise auch Psychologie. Und der Gerold Schneider ist für mich eine komplette Ausnahmeerscheinung in dem ganzen Wald, weil er ein Höchstmaß an Kulturverständnis hat. Und alles, was der baut, ist sowas von hochsensibel in der hohen Verantwortung. Und das ist für mich der einzige ernstzunehmende gastronomische Kulturarbeiter, der in dieser Dichte arbeitet, aber auch diese Verantwortung der Historie gegenüber. Das heißt, es gibt da auch Leute, also es lässt sich ganz viel machen, aber die Frage ist immer, ob ich jetzt einen kurzfristigen Spekulationsgedanken habe oder trage ich etwas in mir, was eben mich auch erfüllt, weil das Verrückte ist oder das Tolle ist ja beim Gerold Schneider, wo ich sage, er bekommt ja auch ganz andere Gäste. Ja, natürlich ist es oben auch Lech, muss man auch sagen, natürlich die Oberliga, das kann sich ein normaler Arbeiter nicht leisten. Aber trotzdem schafft er einen Tourismus, der ihn nicht nur materiell erlebt ermöglicht, sondern auch geistig befruchtet, seelisch befruchtet, weil er einfach ganz interessante Gäste ins Haus bekommt. Das finde ich einfach das Wunderbare und dass der auch etwas macht, wo er weitere Generationen dann auch weitermachen kann und auch aufblickt. Und deswegen ist auch für mich auch ganz wichtig, dass ich solche Leute kennenlerne, weil die verdienen meine größte Wertschätzung, weil sie eben gastronomische Kulturarbeiter sind mit einer ethisch-moralischen Verantwortung und trotzdem ihr unternehmerisches Boom nicht aus dem Auge verlieren.
Das heißt, das Visuelle spielt schon auch eine wichtige Rolle. Also ich würde mich von Ischgl und der Kulisse per se nicht angesprochen fühlen, generell, und würde mich auch nicht entscheiden, aus diversen Gründen dort Urlaub zu machen. Das heißt, man hat natürlich auch mit der Gestaltung der Umgebung einen sehr starken Einfluss, welches Zielpublikum ich unterm Strich anspreche.
Ganz genau. Und ich sage immer, hat ein Ort noch ein Gesicht oder hat er nur noch eine Fratze? Aber die Motive zu sammeln und zu dokumentieren und festzuhalten ist wichtig, weil Tourismus ja auch eine unglaubliche Branche ist, die sich immer wieder ändert und neu hervorbringt. Und von daher ist es ja wichtig, auch Bilder festzuhalten, um eine gewisse Epoche festzuhalten. Und ich habe vor 15 Jahren eine umfangreiche Serie gemacht über Wellnessräume in so geschmacksverwirrten Alpenhotels, ne? Und bin total froh, dass ich das gemacht habe, weil es jetzt schon eine abgeschlossene Werkserie ist, weil ja gerade so Nassräume und Wellnessräume ja sehr schnell altern und dann wieder neu gemacht werden müssen. Und dass man einfach diese, wo man sagt, ja, was hat man sich damals gedacht? Also auch alle, die das geplant haben, müsste man sagen, wir haben da mindestens im Alltag 2 Promille gehabt, sonst bringt man sowas Hässliches gar nicht zusammen, ne? Geisterbahnästhetik, wie ich es bezeichne.
Eine Frage, die mich interessiert, ich habe ein Gespräch gehabt im Rahmen des Podcasts unter dem Titel Kunst als Protestform. Da habe ich mit einem Filmemacher aus der Steiermark gesprochen, der einen Dokumentarfilm über das Pumpspeicherkraftwerk Koralm gedreht hat. Und jetzt würde mich deine Sichtweise interessieren. Siehst du deine Fotografie als Kunst oder mehr als Dokumentation im Sinne von journalistischer Tätigkeit? Oder eine Kombination?
Ich würde es auf alle Fälle als Kombination sehen. Außerdem will ich da selber nicht der eigene Scharfrichter sein, der sich so selber einordnet und zuordnet. Die Frage ist immer, in welchem Kontext zeige ich meine Bilder? Ja? Wo fühle ich mich hingezogen? Oder warum versuche ich auch meine Bilder natürlich in Museen, Kunsthäusern unterzubringen? Das hat ja einen Grund. Ja? Erstens, um die Arbeit ernst zu nehmen. Und Museen sind halt einmal, die sammeln das geistige Erbe, das visuelle Erbe der Menschheit. Und es ist natürlich immer auch ein Grenzbereich. Es gibt Werkserien von mir, die sind eindeutig in der Kunstschiene zu sehen, und die anderen kann man auch in beiden verorten. Aber wichtig ist, jetzt gerade zum Beispiel, weil dieses Thema der alpintouristischen Beratungsindustrie so ein Schwerpunkt von mir ist, wenn man jetzt sieht, dieses Fotobuch Ischgl, dann kommt jetzt noch Intensivstationen. Das heißt, es ist ein klares Konzept dahinter. Also bei Ischgl war der Mensch im Zentrum, im Exzess. Bei Intensivstationen kam der Mensch so gut wie nicht mehr vor. Das sind nur noch die Lokale, die leeren Lokale, die ganzen Getränkekeller, die ganze Werbung um Alkohol und die ganze Sexualisierung beim Après-Ski. Ja, das heißt, wo sind Bilder Gestalt geworden? Und das ist einfach ein ganz wichtiges Begleitbuch zu Ischgl, weil es einfach die Maschine zeigt, dieses hohe Level, auf das das Ganze hochgezüchtet worden ist. Und dann noch das dritte Buch nüchtern betrachtet, wo wieder Menschen vorkommen, wie ich gesagt habe. Und diese Dichte, dann wird es noch ein viertes geben, Snowbombing von Meyerhofer im Zillertal, wo man ein eigenes Geschäftsmodell mit den Engländern entwickelt hat, ganz speziell auf diesem Markt. Und diese 4 Bücher dann zusammen sind sicher ein einmaliges Kompendium, die dann ganz, ganz wichtig sind und eine Zeit abbilden, die vielleicht so wahrscheinlich, ich wüsste jetzt sonst keinen, der sich diesem Thema so gewidmet hat, weil es ja auch sehr, sehr anstrengend ist, das zu fotografieren oder an dem Thema dran zu bleiben. Aber ich habe mich selbst ganz oft überwinden müssen, dorthin zu fahren, zu fotografieren, weil ich das nicht bin. Dazu kommt, dass ich Antialkoholiker auch noch bin und immer nüchtern bin. Und das heißt, aber ich habe gewusst, ich muss es festhalten, weil es ist eine riesige Landeslüge, so würde ich sie bezeichnen. Weil hier in der medialen Berichterstattung in Tirol wird das alles so niedergehalten und klein gehalten und irgendwie so, naja, gibt es halt Probleme, dann werden wir halt schauen, dass wir da halt etwas weniger berichten oder ab und zu ein bisschen mehr. Deswegen sind diese Arbeiten, glaube ich, insofern wichtig, dass sie auch für weitere Generationen etwas zu erzählen haben und dass diese Arbeit erst in Zukunft eine größere Bedeutung kriegen wird, weil man dann versteht, dass es sonst in der lokalen Berichterstattung völlig untergegangen wäre, weil die Medien da wieder mitverdienen, weil sie Fördergelder kriegen, gerade was beim ORF ist, auch die Zeitungen hier natürlich mit Inseraten drinnen hängen und wo einfach natürlich eine eine sehr dualistische mediale Haltung auch auftritt. Nicht? Und da, den will ich sozusagen die Maske runterreißen, indem ich einfach ganz nüchtern zeige, warum haben diese Bilder überhaupt entstehen können. Man darf auch nicht vergessen, auch meine Bilder sind nur ein Auszug des Ganzen. Ja, ich kann ja auch nicht immer überall sein. Mhm. Und man wird auch bei mir ganz wenig Bilder in der Nacht sehen, weil ich kein Nachtmensch bin. Ja, also jetzt bei nüchtern betrachtet etwas mehr, aber noch 12 ist bei mir undenkbar, dass ich dann rausgehe. Da wären noch ganz viel mehr gekommen. Aber ich brauche immer mehr, weil das, was ich gezeigt habe, ist schon so eine Entstellung des Menschlichen und so ein erbärmliches Zeigen, wie sich der Mensch eigentlich selber zurichtet. Also da sieht man eindeutig, dass das ein entarteter Tourismus ist, der einfach große Fragezeichen über uns Menschen auch aufstellt. Ne?
Wir schlagen kurz die Brücke zur Alpenkonvention und ein bisschen zur Zielausrichtung in Bezug auf den Tourismus. Die Alpenkonvention wurde ja 1995 in Salzburg unterzeichnet und zum Tourismus gibt es eine Zielsetzung, worin festgehalten wird, dass unter Einschränkung umweltschädlicher Aktivitäten die touristischen und Freizeitaktivitäten mit den ökologischen und sozialen Erfordernissen in Einklang zu bringen sind. Das Protokoll Tourismus selbst sieht auch vor, die Interessen der Bevölkerung und der Touristen zu berücksichtigen und zu einem umweltverträglichen Tourismus beizutragen. Du bist der Beobachter der Tourismusentwicklung seit vielen Jahren aus nächster Nähe. Siehst du heute noch tatsächlich die Interessen der Bevölkerung und der Touristen berücksichtigt oder handelt es sich eigentlich um einen Ausverkauf der Landschaft auf Kosten der Natur und der ansässigen Bevölkerung?
Ja, ich will absolut das bestätigen, dass es ein Ausverkauf ist zu Lasten der heimischen Bevölkerung. Ja, und dieser wunderschöne Satz, ich meine, das ist Sprachkosmetik, ja, das ist so wunderbar, das kann man in der Kirchenrede auch hören. Ne? Aber das dann umzusetzen, das ist dann was anderes. Ich meine, ich habe gerade einen Bekannten, der jetzt seit 3 Jahren psychiatrisch behandelt wird, ein Mensch, der im Tourismus sozusagen draufgegangen ist. Deswegen, ich sehe, weil mich eben das interessiert, was macht das mit uns? Und ich sehe, dass wir da einen ganz hohen Preis zahlen und dass die psychische Gesundheit bei Menschen, die im Tourismus arbeiten, oft extrem stark leidet. Ja, und von daher habe ich das, auch Bilder, die ich nicht fotografiere, sondern was mit den Menschen passiert. Deswegen sehe ich einfach, dass wir einen wahnsinnig hohen Preis zahlen, der jetzt nicht vordergründig genannt wird oder genannt werden will. Wenn man nicht schaut, dass man das Geschäftsfeld so gestaltet, dass man selber darin nicht drauf geht und dass man auch für sich und für die Kinder, die aus der Branche auserwachsen, dass sie einen seelischen Flurschaden davontragen, dann ist man eh schon ganz gut unterwegs, wenn man das auf die Reihe gekriegt hat. Ne?
Der Schriftsteller Bernhard Kattan schreibt zu deiner Werkserie Gletscherpathologie: Der Berg ist das Spielzeug der Zukunft, ein Objekt der Begierde und der Sehnsucht, die Gebirgslandschaft als Kokette, nur trägt sie bereits das Leichenhemd. Der Wintertourismus sieht sich durch den Klimawandel auf jeden Fall mit drastischen Veränderungen konfrontiert. Die Wintersaison wird auch kürzer, die Gletscher schmelzen weg, aber es gibt trotzdem zahlreiche Projekte zum Ausbau bereits großer Skigebiete, weitere Investitionen, um halt quasi die Wintersaison künstlich zu verlängern. Hast du über die Jahre hinweg, du hast die Pandemie auch schon kurz angesprochen gehabt, in irgendeiner Art und Weise eine Veränderung in der Bevölkerung und im Tourismus wahrnehmen können, der irgendwie zu mehr Nachhaltigkeit im Tourismus führen könnte?
Nein, da habe ich keine konkreten Projekte im Fokus. Ich bin sehr pessimistisch, weil jetzt gerade ich kriege immer wieder Rückantworten von der Familie aus Going am Wilden Kaiser, weil diese ganze Region da um Kitzbühel so sehr leidet, weil sie eben sehen, dass sie für ihre Kinder keine Zukunft haben, dass sie sich einfach keinen Lebensraum mehr leisten können. Das ist halt das Schlimmste natürlich für Eltern, wenn sie wissen, dass ihre Kinder wegziehen müssen, dass sie da nicht mehr existieren können, weil eben die anderen die Preise so raufgetrieben haben, dass sie keine Existenzberechtigung oder sie das Leben nicht mehr leisten können. Und da denke ich immer, haben wir uns selbst entsorgt? Haben wir uns selber aus dem Paradies vertrieben?
Es war ursprünglich die große Chance, einen neuen Wirtschaftszweig zu erschließen in Regionen, die ja ursprünglich recht arme Regionen waren, wobei definitiv schon seit langer Zeit eigentlich dieser Point of No Return schon erreicht worden ist, wo man gesehen hat, eigentlich hat man das richtige Maß, um halt langfristig auch für die eigene Bevölkerung gut und sinnvoll zu wirtschaften, einfach verpasst hat.
Was natürlich dazu kommt, ist, und ich glaube, dass diese ganze Teuerungswelle, die wir jetzt auch speziell durch den Ukraine-Krieg erleben, ne, wenn ich heute lese, dass die Tageskarte 72 Euro kosten sollte. Wie soll bitte, wir sind ein Massentourismusland und ein Massentourismusland braucht die Massen aus den Ballungszentren, aus den Städten. Ja, wie soll halt eine normale Arbeiterfamilie den Alltag noch bestehen? Also da, es wird was zusammenbrechen. Ja, und die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Das habe nicht ich erfunden, das Zitat. Es kommt der Rechnung, hundertprozentig, weil einfach ein Verhältnismaß aus den Fugen geraten ist, vollkommen aus den Fugen geraten ist. Ne? Und anscheinend ist der Mensch nicht imstande, mit Weitsicht, mit Nachsicht zu handeln, sondern es geht vermutlich nur über den Schmerz, über das Leidvolle, über das Zusammenbrechen, über die Implosion.
Wir kommen zum Ende unseres Gespräches. Ich habe für diesen Teil immer eine kleine Rubrik mit den gleichen Fragen an alle meine Gesprächspartnerinnen. Und ich würde die jetzt einfach stellen und bitte um eine möglichst spontane und kurze Antwort einfach. Was verstehst du unter Alpenrauschen?
Alpenrauschen kann mich auch zurückerinnern an die Kindheit, wo ich bei meinem Vater auf der Alm gewesen bin, wo einfach die Natur selbst gesprochen hat, wo die Winde durchgezogen sind, wo ich vielleicht meine intensivsten Kindheitserlebnisse erleben durfte. Und der Gegenentwurf dazu ist eben dieser unglaublich tragische Lärmpegel in den Après-Ski-Orten, dieser akustische Smog, wie ich ihn bezeichne. Und es hat mal ein Philosoph so wunderschön gesagt, Unterhaltung ist zumeist jenes, das unter der Ebene von Haltung zu finden ist.
Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Antwort. Danke auf jeden Fall. Gibt es einen bestimmten Ort im Alpenraum, den du immer wieder besuchst, so deinen Lieblingsort?
Ich war gestern mit meiner Frau, mit dem Fahrrad in Alpbach drinnen. Alpbach hat noch sehr viel Eigenleben. Es ist noch im Verhältnis ein sehr authentischer Ort. Und gestern war ein wunderbar klarer Tag, wo ich sage, es ist ein Geschenk, hier geboren worden zu sein. Ja.
Das ist eine sehr seltene und außergewöhnliche Antwort auf diese Frage, muss ich sagen. Ich glaube auch, dass die wenigsten Leute in der Lage sind, so darauf zu antworten. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das sehr spannende Gespräch. Eine Abschlussfrage noch. Wenn du einen Blick in die Zukunft wagst, wie schaut der Tourismus im Alpenraum im Jahr 2050 aus? Was ist deine Einschätzung?
Also erstens einmal, glaube ich, was eine wahnsinnige Watschen bringen wird, ist natürlich die ganze Klimageschichte. Ja. Ich sehe Bäche, die nicht mehr runterlaufen. Ja. Ich sehe in Bad Gastein einen Rinnsal über die Felsen runterlaufen. Ich sehe den Kampf um die Speicherteiche, die Bergbauern errichtet haben, die wir aber fürs Trinkwasser brauchen werden. Wir werden irgendwann einen Kopf schütteln, dass wir mit bestem Trinkwasser unsere Ausscheidungen hinunterspülen, was andere nie zu trinken bekommen haben. Ja, das ist ja, glaube ich, das größte Geschenk überhaupt im Alpenraum, was aber mit der größten Unbewusstheit wirklich vollzogen wird. Ne? Ich glaube, es werden solche einschneidenden Wandlungen kommen, die wir uns teilweise nicht vorstellen können. Die größten, glaube ich, einfach, dass durch die soziale Verschiebung, dass da etwas kommen wird, dass sich die Leute einen Urlaub einfach die breite Masse nicht mehr leisten kann, wird das untere Level-Niveau komplett wegbrechen, glaube ich. Und letztendlich ist der Tourismus ein Phänomen des Wohlstands. Ohne Wohlstand geht Tourismus nicht. Ja? Und deswegen ist es auch ein sehr zerbrechliches Produkt. Deswegen ist das Leben so unabdingbar, brutal ehrlich, damit diese Maschine so die letzten Jahrzehnte so hat wachsen können, dafür haben wir die Temperaturrechnung bekommen. Ja? Und da sage ich jetzt, schaut her, trotz dieser ganzen vielen gescheiten Menschen auf dem Planeten, es gibt etwas, was ihr nicht im Griff habt. Ein Leitsatz im Buddhismus heißt, die Dinge ändern sich. Ganz ein simpler Satz. Und das, so wie wir nicht ständig da sind, in 20, 30 Jahren sind wir auch nicht mehr da, so sind eben die Zyklen vergänglich. Und man muss eben sehen, was ist Mensch gemacht? Was ist die Natur gemacht? Was ist Mensch gemacht? Und da, was Mensch gemacht ist, da muss der Mensch sich selber bei der Nase nehmen. Und ich meine, ich kenne selber einige große Industrielle, ja, wo ich sage, die einfach ein manisches Handeln an den Tag legen, das hochpathologisch ist, die in Zürich an der Gold Coast wohnen, ja, die von Österreich weg sind, ja, und mit einem Zynismus weitermachen, wo ich sage, ihr seid die wahren Verbrecher. Dass ihr es nicht geschnallt habt und eben diese dagobertaksche Haltung, Expansion, Vermehrung, mehr Geld. Ja? Und nicht kapiert, dass jeden Tag, mit jedem einzelnen Tag ihr Leben kürzer wird. Ne? Wie Gandhi gesagt hat, es ist genug für alle da, aber nicht für ein paar wenige Gierige. Und das ist das große Problem. Gell? Sie hätten alle Platz zum Leben, wenn das Maß gehalten würde. Ja, auch im Eigenverbrauch. Das ist, man kann es, ist eine neue Alpine Muppet Show.
Keine rosigen Aussichten, die du uns da gibst, berechtigterweise. Mir ist jetzt vor allem auch noch hängen geblieben, die Dinge ändern sich. Die große Frage ist, sind wir in der Lage, uns auch zu ändern und gegenzulenken?
Wo ich etwas enttäuscht bin oder schockiert, wie auf universitärer Ebene das ganze Thema irgendwie so pseudo-intellektuell so klein gehalten wird. Oder irgendwie so, wenn jetzt zum Beispiel so das Institut für Europäische Ethnologie an der Uni Innsbruck, warum wird das Thema nicht ernsthaft behandelt? Man geht an den Schmerzkörper nicht dran. Das denke ich mir. Das ist, da gibt es eine Übereinkunft von Erwachsenen und gerade im universitären Bereich, denke ich mir, ich tue dir nicht weh und du tust mir nicht weh und wenn wir beide was davon haben, halt mal die Pappen. Ja, und das ist gerade in Tirol, ist so etwas so wie eine Schicksalsgemeinschaft, ist eine große Familie. Das ist so ein Scheinkatholizismus, alpiner Scheinkatholizismus, der dahinter ist. Und ich bin auch total froh, dass jetzt zum Beispiel für nüchtern betrachtet Elfriede Jelinek einen Text geschrieben hat, ne? Ja, weil der nochmal ganz anders eingefahrt. Mhm. Und das Schlimmste für mich aber auch die ganze Medienlandschaft, die dualistisch agiert. Der Spiegel hat von mir Bilder angefordert. Und der Chefredakteur hat mir noch nie geantwortet. Dann haben sie Bilder, ich habe ihnen über 30 Bilder geschickt und dann haben sie aber keines verwendet. Vom Saisonschluss. Dann kriege ich die Antwort, meine Bilder waren zu kritisch. Sag ich, den Spiegel, zu denen noch nie gehört. Sind los. Ja. Ich wollte einen Journalisten noch treffen, habe ihn getroffen in München. Ich meine, ich finde das außer. Ja. Die Wahrheit war, dass dieser Artikel querfinanziert war durch den Tourismusverband Ischgl. Darf er auch sein, wenn er es ausweist? Dabei muss er darauf hinweisen im Artikel. Ja, ist nicht darauf hingewiesen worden.
Medien spielen auch bei der Thematik auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Ich nehme mit oder möchte jetzt quasi den Abschluss finden mit dem Appell an alle Akteurinnen, mutig genug zu sein, um auch in die Wunde zu greifen.
Jetzt, was am schlimmsten ist, was ich an Medienerfahrungen gemacht habe. Wirklich, der Dualismus, bin ich so zart. Wenn man dann weiß, wo du sagst, hey, ist Moralingesteuerten oder dann wieder was da Geschichten. Also das ist schon, wo ich sage, ja, furchtbar.
Danke für deine Zeit, danke für die ehrlichen und kritischen Worte. Ich glaube, wir brauchen so einen offenen Umgang mit diesem Thema. Und in diesem Sinne auf jeden Fall danke für die Teilnahme und schönen Tag.
Ja, gell. Bitte. Servus. Ciao.
Mehr Informationen zur Alpenkonvention, zum Alpinen Klimabeirat oder zur ZIPRA findet ihr auf den jeweiligen Websites. Die entsprechenden Links dazu gibt es in der Beschreibung. Mit Unterstützung vom Bund und Europäischer Union.